Hallo und herzlich willkommen zum Marketing-Börse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2025. Heute diskutieren Peter Kabel, KI-Experte und Founding-Partner von Cogniwerk AI, Arno Lindemann, Creative Partner bei Scholz & Friends, Michael Frank, Inhaber der Agentur Die Crew, Thorsten Rother, Creative AI-Spezialist und Generative Art Director und Benjamin Lange, CEO und Co-Founder von Ecomotion AI, darüber, welche KI-Strategien Unternehmen jetzt brauchen, um nicht einfach abgehängt zu werden. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, liebe Panelists, schön, dass ihr es alle möglich gemacht habt, hier dabei zu sein. Wir hören jetzt ja alle treiben, dass Kreativität künftig und kreative Leistung künftig nur noch von der AI gemacht wird. Super, dann können wir uns ja gleich wieder schlafen legen oder nicht. Das wollen wir jetzt hier ja eigentlich im Wesentlichen miteinander besprechen. Ich habe bewusst Panelists aus ganz unterschiedlichen, von ganz unterschiedlichen Backgrounds hier dazu gebeten. Ich habe jemanden wie Arno, der ja ein altes Kreativwunder in der deutschen Werbeindustrie ist. Ich habe jemanden wie Thorsten, der eher aus der Fotografie in ganz neue Dimensionen offenkundig vorstößt. Ich habe Benjamin, der mir auf einer Veranstaltung bei Häppchen neulich erzählt hat, dass er eigentlich dabei ist, kreative ein bisschen überflüssiger zu machen im Gesamtprozess. Und ich habe Michael, der eine ausgewachsene Agentur managt und den ich im Rahmen eines Projektes, was wir zusammen gemacht haben, nämlich für ein GWA-Whitepaper geschrieben, bewundert habe, wie er alle möglichen Dinge da automatisiert hat für uns. Und insofern freue ich mich jetzt, wenn ihr euch alle ganz kurz vorstellt, lasst uns da nicht lange Zeit drauf verwenden und wir dann tatsächlich in die Fragen einsteigen, die ich euch ja auch schon vorab zur Verfügung gestellt habe. Vielleicht darf ich kurz was zu mir sagen. Ja, ich bin Peter Kabel, manch einer kennt mich. Das hängt damit zusammen, dass ich schon ein bisschen älter bin und schon tatsächlich viele, viele Jahre in dem Thema digital unterwegs bin. Ich traue mich wirklich zu sagen, dass ich glaube, Deutschlands ältester Digital Native zu sein. Und das bin ich auch mit einem gewissen Stolz. Ich bin eine multiple Persönlichkeit. Ich bin einerseits Hochschulprofessor, wo ich junge Kreative ausbilde und Forschung mache. Und andererseits bin ich Gewohnheitsunternehmer und habe vor 2 Jahren eine Plattform ins Leben gebracht, mit Hilfe derer eben professionelle Kreative, Bildbearbeitung, Bildmodifikation machen können. Ähnlich wie man das vielleicht bei Midjourney erwarten würde, allerdings eben von Europa aus nach europäischen Spielregeln, die es gibt, EU-compliant, EU-AI, all diese etwas nervigen, aber trotzdem relevanten Fragen, die versuchen wir auf bessere Weise zu beantworten, als das eben unsere amerikanischen Wettbewerber tun. Ja, und mit dem würde ich jetzt einfach in der Reihenfolge, die ich jetzt hier bei mir auf dem Screen sehe, das ist Michael, beginnen. Michael, sag doch kurz, wer du bist, damit wir dich da richtig einordnen können.
Super, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Michael Frank, einer der Inhaber der Stuttgart-Agentur Die Crew. Ich bin seit 30 Jahren ungefähr in der Kommunikation und das ist mein erster Blick auf das Thema KI, nämlich der Blick von jemandem, der eine Agentur führt und sich die Frage stellt, wo geht das Geschäftsmodell hin? Nicht nur die kreative Seite des Geschäftsmodells, sondern das Geschäftsmodell insgesamt. Es gibt bei mir eine, glaube ich, ganz spannende zweite Perspektive. Ich habe, bevor ich ins Marketing oder in die Werbung gegangen bin, mal Automatisierungstechnik studiert. Also nicht die, die wir heute vielleicht in Marketing und Vertrieb etc. erleben, sondern die, mit der Automobile hergestellt werden und solche Dinge. Und da kommen gerade zwei meiner Lebenslinien zusammen, nämlich die des Automatisierungsingenieurs und die des Werbers. Und das macht es für mich natürlich doppelt so spannend, über diese Fragen zu diskutieren, die wir ja gleich miteinander besprechen.
Jetzt verstehe ich auch, wie das kam, dass du uns diese ganzen Automatisierungssachen da irgendwie vorgestellt hast. Alles klar, man lernt immer was dazu. Arno, mach doch einfach weiter, bitte.
Eine Verkaufsveranstaltung? Ja, gut. Ja, Arno Lindemann, ich bin Creative Partner bei Scholz & Friends. Vorher hatte ich eine eigene Agentur lange Jahre. Dann vor war ich bei Jungformat. Da war, glaube ich, waren wir mal zusammen sogar, Peter, zu der Zeit. Kann das sein? Genau. Und davor bei Springer und Jacobi, also wie du schon sagst, ein Urgestein sozusagen. Der alte Mann und das Meer an Möglichkeiten vielleicht sogar, weil ich KI auch seit dem Beginn mich fasziniert hat, weil ich immer offen bin für neue kreative Power-Tools. Und das war es ja damals auch. Jetzt ist es ja schon mehr. Wir reden gleich darüber. Und aber ich bin jemand, der das wirklich umarmt und jeden Tag auch benutzt und freue mich über die Diskussion.
Vielen Dank. Und dann würde ich weitermachen mit Benjamin.
Super, genau. Benjamin Lange. Ich bin seit dem ersten Tag, wo ich arbeite, immer mit dem Thema Marketing und Automation konfrontiert worden. Ich war bei einer Comedia, ich war bei einer Serviceplan/Planet als Beispiel. Ich war bei einer Reply, das ist ein Beratungshaus, der sich um das Thema Implementierung kümmert von Marketing-Systemen. Ich war bei der Adobe und bei der Microsoft. Und als allerletztes habe ich jetzt eben ein Unternehmen gegründet mit Kollegen zusammen, die genau das Thema KI und das Thema Marketing und Vertriebsprozesse vereinen möchten, um daraus sinnvolle Lösungen zu schaffen, die jetzt nichts verheißen. Wie Peter, wie du gesagt hast, so die Kreativität auflösen. Ich würde mal sagen, es ist eher additiv, aber da werden wir heute sicherlich drüber diskutieren. Aber das ist genau das, was mich umgibt. Ich bin absoluter Tech-Freak. Ihr seht es im Hintergrund vielleicht in den diversen VR-Brillen und dergleichen oder dieser Tretmühle hinter mir. Also mir geht es um Technologie, den Einsatz davon und wie wir Technologie am besten in den Arbeitsalltag einbetten, sodass es Spaß macht, erfolgreich ist und am Ende des Tages einen synergetischen Effekt hat. Das ist im Endeffekt, was mich berührt. Und darüber würde ich heute gerne ein bisschen mit euch diskutieren.
Cool, vielen Dank. Und nachdem wir jetzt einen echten Kreativen hatten und zwei, ja, so Manager, kommen wir jetzt noch zu jemandem, der von einem echten Kreativen sich irgendwie zu einem Manager auch entwickelt hat. Thorsten, erzähl doch du mal ein bisschen von dir.
Also Thorsten Rother, ich bin seit über 25 Jahren in der Werbung unterwegs als Fotograf und Filmer. Und das ist ja ein Berufsfeld, sage ich mal, was als erstes von der bildlichen KI sehr stark betroffen war, was ich dann auch merken durfte, sowohl als auch. Und ich habe mich die letzten 2,5 Jahre, würde ich sagen, heute zu so einer One-Man-Show als Kleinagentur entwickelt. Und ich mache heute Dinge, die mir vorher gar nicht möglich waren, also wie zum Beispiel Ton, Podcast, aber auch Textprojekte wie Bücher oder ähnliches. Genau, und darüber würde ich heute gerne ein bisschen reden.
Gut, dann mach doch einfach schon mal weiter. Und du hast ja im Grunde genommen schon begonnen, diese Frage zu berühren, wie eben dein persönliches Verständnis von Kreativität durch den Einsatz von generativer AI verändert wurde. Ich meine, du bist Fotograf, hast du gesagt, und Filmemacher. Und wir haben ja in den letzten zwei Jahren, haben wir immer gehört, oh Gott, Fotografie braucht man gar nicht. Also echte Fotografie, echte Fotografen braucht's gar nicht mehr. Die können wir jetzt alle wegrationalisieren. Das macht jetzt alles irgendwie Jedi für uns. Wie ist es bei dir? Ich habe das schon so verstanden, dass du am Anfang auch so ein bisschen diesen Thread bemerkt hast und daraus ja für dich irgendeine andere Art von Verhältnis, glaube ich, entwickelt hast zu der Arbeit, die du tust, ne?
Ja, bei mir war es so, ich war ja sehr früh mit dabei, also bevor der ganze Hype eigentlich so losging in meinem Berufsstand, als da hatten Arno und ich uns auch gerade darüber unterhalten, als man mit Midjourney halt gewisse Dinge generieren konnte, hatte ich schon ein Jahr früher, sage ich mal, aus dieser Maschine ein Foto. Und das war am Anfang noch sehr naiv und schwarz-weiß, aber ich habe es halt mal abgezogen, habe es meinen Assistenten hingelegt und habe gesagt, such mir mal das Bild raus, was du glaubst, was jetzt nicht echt ist. Und sie haben sich das Falsche ausgesucht. Und da war mir relativ schnell klar, okay, wo geht die Reise hin? Und wenn du, naja, ich sag mal, über dieses Wissen oder über diese Information verfügst, dann kannst du natürlich auch schon früh tätig werden und sagen, vielleicht entwickle ich mich schon frühzeitig in diese Richtung hin. Das habe ich zwar getan, aber ich würde sagen, bei uns im Berufsstand ist es so, dass viele Hindernisse immer noch da sind, zu sagen, ich will damit arbeiten. Es polarisiert. Die meisten sind unterwegs, entweder sind sie total pro oder sie sind kontra. Und was dazwischen gibt's gar nicht. Also es ist meiner Meinung nach natürlich dann äußerst hinderlich.
Ja, und wenn du jetzt sagst, Entschuldigung.
Ja,
bitte. Und wenn du jetzt sagst, also der Prozess, den du auf, sagen wir mal, traditionelle Weise gemacht hast oder durchlaufen hast bei der Erarbeitung eines Fotomotivs und ähnliches, ne? Und wenn du den jetzt, und da gibt's ja auch dann Phase vor und dann die eigentliche Produktionsphase und dann Post-Production und so weiter. Und wenn du das jetzt mal zurück oder wieder jetzt nach vorne spulst auf heute, wie hat sich das verändert? Bist du kreativer? Bist du anders kreativ? Wenn anders, wie anders?
Also es hat erstmal damit was zu tun, dass ich heute kaum noch Anrufe bekomme, dass ich klassisch als Werbefotograf arbeite. Heute beginnt die Kundenbeziehung oft mit einer Verschwiegenheitserklärung. Wir arbeiten mit KI, aber du darfst nicht darüber reden. Das passiert sehr häufig. Dann ist es so, dass ich viel mehr Dinge heute mache, die ich als ganzheitlicher ansehen würde. Also das heißt, es wird nicht nur ein Bild bestellt, sondern es wird eigentlich ein komplettes Format bestellt. Beispiel, ich mache jetzt gerade einen Podcast für einen Bundesligisten, also im Bereich Sportmarketing. Und das beinhaltet sowohl die Stadion-Jingles wie den Podcast, wie aber auch klassisches Out-of-Home. Das heißt, auch das erstelle ich. Also ich decke heute viel mehr Gewerke ab, wie ich das vorher getan habe. Früher hatte ich eine ganz spezifische Aufgabe und dafür wurde ich angefragt und die sollte ich lösen. Und heute ist es viel breiter. Allerdings brauche ich dadurch, dass ich KI einsetze, wesentlich weniger Personal.
Jetzt hätte man ja früher gesagt, naja, aber ein Jingle, das braucht ja einen Audio-Kreativspezialisten und den Text, da braucht man Text-Kreativspezialisten. Wie schaffst du das denn alles irgendwie alleine?
Also meine Frau sagt ja immer, ich unterhalte mich mit der KI mehr wie mit ihr. Und da hat sie wohl auch, glaube ich, ein bisschen recht. Also heute gibt es meiner Meinung nach für alles, zumindest in meinem Kreativbereich, eine Lösung mit KI, wo ich entweder als Sparingspartner fungiere oder die KI mein Sparingspartner ist. Und dann führt das auch zu einem Ergebnis. Zumindest einem Ergebnis, was sich verkaufen lässt.
Okay, dann lass uns mal springen. Michael, du bist ja jetzt nicht kreativer, aber du hast ja in deinem Laden hast du ja Kreative. Wie verändert sich denn das Verhältnis zu denen aus deiner Perspektive jetzt und zu deren Kreativleistung, die sie erbringen sollen und wollen?
Ja, ehrlich gesagt, in verschiedene Richtungen. Auf der einen Seite entmystifiziert es hier und da natürlich ein Thema. Auf der anderen Seite stellt sich zunehmend für mich die Frage, was ist denn Kreativität und welcher Prozess steckt denn hinter Kreativität? Und was sind denn die Teile, bei der vielleicht und hoffentlich in Zukunft der Mensch immer noch den Unterschied macht? Und was sind die Teile, wo die KI wirklich einen Mehrwert bieten kann? Also wo ist der Übergang von menschlicher Schöpfung zu KI-Automatisierung und in der Grauzone dazwischen drin, welche Rolle nimmt die KI ein? Also Thorsten hat ja gerade gesagt, mal bist du der Assistent, mal ist die KI die Assistenz. Also auch dieses Rollenverständnis zu entwickeln, ist eine wichtige Frage, mit der wir uns da gerade beschäftigen. Gleichzeitig wissen wir, dass es an vielen Stellen eben zu einem erweiterten Kreativitätsverständnis führt. Das heißt, mehr Menschen können auf einem ganz guten Level kreative Produkte erzeugen. Das wiederum stellt sich dann die Frage für die klassischen Kreativen, also die es jetzt auch ohne KI schon sind, was heißt das für mein Selbstverständnis, für mein Rollenverständnis, für mein Werteverständnis, für meine Selbstwahrnehmung? Also mir geht es gar nicht so sehr um das Verständnis von Kreativität, sondern was macht es mit den Menschen? Werden sie zunehmend zu Maschinenbedienern oder Bedienerinnen und was macht das mit deren Selbstbewusstsein? Das sind die Fragen, mit denen ich mich eher beschäftige, ehrlich gesagt. Weil sonst ist es für mich eine Technologie, Thorsten, du hast es gesagt, Agenturen sind jetzt deine Wettbewerber. Also ich sag mal, die Tatsache, dass wir als Agenturen jetzt Filme oder Bilder direkt schnell selbst erzeugen können, damit habe ich als Agentur erstmal gar kein Problem, weil es ein Mehrgeschäft ist, das wir machen. Da gibt es ja eher andere in der Branche, die damit ein Problem haben. Also zumindest ist es eher für mich die Frage, was macht es mit den Menschen, die damit umgehen und dem Wert des Produktes, das wir da erzeugen.
Okay, vielleicht ein guter Jump zu Arne. Arno, wie ist es bei dir? Du bist ja, wie gesagt, du kommst ja aus der ganz alten Springer- und Jacobi-Schule und jetzt bist du da Midjourney-Artist geworden.
Genau. Also wir nutzen das natürlich jetzt mittlerweile täglich in der Agentur, in der Kreativwirtschaft, aber wir sind ganz klar der Meinung, oder ich vor allem, Human Creativity Enhanced by AI, also das Wort ist human. weil wir reden jetzt ganz viel über Automatisierung und du kannst, wenn du eine Maschine bezahlst für Kreativität, kriegst du auch nur maschinelle Kreativität. Also jeder kann ja jetzt mit Hilfe dieser powervollen Tools ganz schnell Sachen erzeugen und ich sage immer, es ist so wie Union auf Crack, ne? Also die haben legen da nicht 3 Ideen dahin, sondern 300. Aber die Frage ist, welche davon sind gut? Und wir wissen alle, dass die Maschine eben dann eben nichts Neues kreiert, sondern nur repetitiert. Und man muss dann schon dann auswählen und eine Kompetenz haben, das auch auszuwählen. Und deswegen darf man sich da nicht voll drauf verlassen, sozusagen, sagen, das wird schon gut sein, auch wenn man mit der Ping-Pong spielen kann, was wir auch machen. Aber es geht wirklich um dieses Human Creativity, also das wirklich das Selektieren daraus, was ist wirklich gut und die KI dann eben auch nur als Sparringspartner zu benutzen. Das ist meine klare Meinung. Also ich bin eher ein Plädoyer für das Selbstbewusstsein der kreativen Branche und hoffentlich wird Kreativität wieder mehr wert werden. Vielleicht reden wir ja nachher noch auch über Bezahlsysteme. Aber was die Maschine macht, ist super toll und ist super hilfreich. Und wie gesagt, du sagtest das ja vorhin auch, dass wir sagen, Manager können das jetzt auch wieder nutzen. Also es sind ja interdisziplinäre Teams, die zusammenarbeiten und es kann jeden verbessern, aber es muss irgendwie muss human driven sein, und es muss einen Impact haben und nicht einfach nur schnell und günstig sein.
Super Überleitung zu dir, Benjamin. Also was ist dir lieber? Der sperrige Arno, der dir sagt, warte noch ein Weilchen, ich sag dir, welches das richtige Motiv ist, oder die 200 Motive, die du einfach in deine Mühle reinhaust oben und so AB-Testing optimierst, da ist der Arno noch gar nicht mit seinem Kaffee fertig, da hast du schon das perfekte Werbemittel. Wie ist das, Benjamin?
Also am liebsten ist mir der Arno, der...
Ich versuche auch ein bisschen aufzuhetzen hier, logisch. Wir wollen ja ein bisschen Sparkel hier haben.
Am liebsten ist mir der Arno, der 200 Bilder produziert, weil die Wahrheit ist doch irgendwo dazwischen. Und zwar haben wir jetzt gesehen, doch in Thorsten, was ein kleines Team oder eine Ein-Mann-Fabrik sozusagen mittlerweile leisten kann, weil das ganz viel Arbeit da wegnimmt, wo Kreativität gar keine so große Rolle spielt, muss man ehrlicherweise sagen. Während es die Prozesse unterstützt, wo Kreativität eine besonderte und vor allem menschliche Kreativität eine besondere Rolle spielen muss. Das heißt, was wir gerade machen oder erleben, ist, dass viele operative Prozesse einfach automatisiert werden können. Ich gebe euch ein Beispiel, um es nicht zu abstrakt zu machen. Also wir haben eine Lösung gebaut, und es ist keine Eigenwerbung, es ist nur zur Erklärung, die quasi in Google Ads Management alle Prozesse automatisiert, die normalerweise von Hand gemacht werden, wie das Hochladen, das Erstellen von Keywords, Copy-Text, Headline, bla bla bla, aber eben auch das gesamte Auslesen von Daten, die Optimierung der entsprechenden Kampagnen und dergleichen. Was heißt es jetzt für jemanden im Marketing? Man kann sich konzentrieren auf den Kreativprozess und so sagen, was ist denn eigentlich die richtige Kampagne? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Also quasi die Weichenstellung, die strategischen Entscheidungen. Während die Handarbeit, also das, wo ich sage, da ist quasi ein Kreativer auch nicht gut aufgehoben, nämlich eine Exekution von irgendwelchen Tabellen, die man da einpflegt oder auspflegt, das ist etwas, das kann ich automatisieren. So, und ich sag mal, der Unterschied ist der, dass diese Tools, die heute alle bekannt werden, immer besser werden darin, dass sie menschliche Kreativität nachahmen. Es ist noch ein Nachahmen, aber es wird immer besser. Ich gebe mal ein Beispiel. Will Smith, kennt jemand das, wo er versucht, diesen Burger zu essen? Kennt ihr das? Ja, da gab es quasi jedem Jahr jetzt ein Update.
Spaghetti war doch eine Spaghetti.
Es gibt mehrere Varianten mittlerweile, weil es ist super spannend, weil mittlerweile ist es so gut, dass man sagen muss, also mit Ton und allem, ne, dass man zu einer Phase kommt, wo man sagt, ich kann es nicht mehr unterscheiden. Das ist aber immer noch, Auslöser war ein Mensch, der hat sich das überlegt. Das heißt, der kreative Ursprung kommt vom Menschen. Die Exekution und die Verarbeitung kommt von der Maschine. Und ich glaube, das ist die Synergie am Ende, dass wir im Endeffekt Menschen, wie auch mich, übrigens, ich würde mich als Management kreativ technisch bezeichnen, ich kann Dinge tun, für die hätte ich früher weder Zeit gehabt, noch die Technologie, also meine Hände, die in der Art und Weise trainiert sind, um sowas zu schaffen. Das heißt, es gibt mir neues Spektrum an Möglichkeiten. Letzter Punkt dazu. Ich war in der Lage, ein Musikalbum aufzunehmen mit Suno. Es hat ein bisschen mehr gedauert, als ein paar Prompts zu setzen, aber ich konnte ein Musikalbum aufnehmen zu einem Musikgenre, das mir gefällt. Ich kann aber kein einziges Musikinstrument spielen. So, und da habe ich diese Musik verteilt an Menschen, die diese Musik mögen. Habe nicht gesagt, dass es KI ist, und gesagt, Mensch, cool, was ist denn das für eine Band? So, und jetzt kann ich es auf Spotify publishen, was ich niemals vorher tun könnte. Ja, und das ist etwas, was spannend ist, weil es öffnet neue Wege für Menschen, die sich in der normalen Welt ohne KI nicht ausdrücken können. Ja, deswegen sehe ich das ehrlich gesagt additiv und weniger verzehrend. Ja.
Aber das ist ein spannender Punkt, wenn ich da reinspringe.
Warte kurz, Arno. Mir hattest du es ja schon erzählt, Benjamin, aber sag doch das Genre noch.
Also es sind mehrere Alben tatsächlich, aber das eine ist tatsächlich Metal, ja.
Okay, also, danke. Wollte ich nur so zur Ergänzung, finde ich das noch wichtig. Arno, du wolltest da einen haken.
Alles lustig, ja, weil du gerade sagst Metal und Sono. Ich habe auch lustigerweise gerade letzte Woche mit einem Freund, der Pianist ist, und der wird jetzt im Wacken auftreten. Und da haben wir zusammen überlegt, was könnte er in Wacken denn als klassischer Pianist spielen, und haben dann zusammen Hamburger oder norddeutsche Chanties, wie auf der Reeperbahn nachts um 12:30 auf Metal gemacht, so. Otto Mädelhardt oder Karl-Heinz. So, das war schon sehr, also das klingt jetzt erstmal sehr, sehr gut und in Sekundenschnelle. Aber, und jetzt kommt der Punkt, er hat dann auch sofort gesagt, ja, dieser Part ist gut, diese Bridge ist total scheiße, kannst du vergessen, das ist auch wieder gut. Das heißt, also wenn du es dann judgen kannst und als jemand, der das wirklich von der Pike auf gelernt hat, ist es was ganz anderes. Also jeder kann, wie gesagt, bei Zoom jetzt Metal oder whatever Musik sich machen, und es ist ja auch geschmacklich ein Unterschied, aber es ist, let's face it, es klingt sehr gut, aber es ist noch Mainstream. Und deswegen, je besser du das beherrschst, und da kommt Thorsten auch wieder ins Spiel, als Fotograf, du musst eigentlich die Skills haben, um überhaupt sagen zu können, was ist denn daran ein gutes Bild? Oder was ist dann warum ist die Idee so gut? Und da brauchst du wieder diese Erfahrung, dass du es kuratieren kannst. Und das kannst du meiner Meinung nach nur, wenn du also jeder kann ein Foto machen, aber dann gibt es Andy Leibowitz mit der Digitalkamera, und die hat nämlich Ahnung von Licht und von Styling und von Proportionen, Bildaufbau, und dann wird es daraus ein Masterpiece. Aber letztendlich ist das eben das, was es dann ausmacht, wenn wir Kreativität hochloben wollen.
War nicht das Versprechen von Mark Zuckerberg jetzt gerade erst vor ein paar Wochen zu sagen, pass auf, Arno, das Judgment, das überlassen wir jetzt einfach den Nutzern. Und wir machen so viel AB-Testing, bis nichts mehr übrig bleibt, in Anführungszeichen. Und das Judgment wird eben dann nicht von dir, sondern mit deiner Erfahrung und so weiter vorgenommen. Und du weißt ja, da kann man auch immer daneben liegen, ne? Sondern absolut, das macht eben die Maschine. Ne? So, was ist das denn? Michael, wie würdest du das sehen? Hast du dich schon registriert bei Marc, damit du der erste Testkunde sein kannst von seiner wundersamen gib mir die Ziele und das Geld, und ich nehme ja 50% davon, und den Rest versuche ich irgendwie optimal für dich auszusteuern?
Ja, ich glaube, da muss man immer ein bisschen gucken, wer der Absender der Botschaft ist. Das ist natürlich erstmal eine Plattform, oder das gilt ja auch für die anderen Plattformen, die das anbieten werden, die da ein wirtschaftliches Interesse haben, dass du möglichst viel auf deren Plattform machst. Und das mag im Sinne der Algorithmen und der zahlenden Kunden auch funktionieren. Die Frage ist ja die Langfristigkeit von Markenführung, über die wir da dann auch sprechen müssen. Weil das eine ist ja, performt es auf Meta-Plattformen, oder performt dieses Geld, das du da investiert hast in den Roboter, performt es dann auch am, keine Ahnung, echten POS oder sonst irgendwo. Also, weil die Frage hin, auch wohin wird es optimiert. Und insofern ist es, ganz ehrlich, ich glaube, das kann ganz gut funktionieren im Sinne von Performance, dass die KI das macht. Da kann sie wahrscheinlich besser Regeln ableiten, als wir das können für die Plattform. Aber ob das dann im Sinne der Marke ist, die ich ja holistisch führen will, über alle Kanäle mit einer sehr langfristigen Perspektive, da habe ich dann so meine Zweifel, weil das Interesse dieser Plattform und dieser Algorithmen ja ein ganz anderes ist. Im Zweifel ist das Interesse, eine schnelle Conversion zu haben, aber eben vielleicht nicht den langfristigen Aufbau dieser Marke. Insofern sehe ich das als durchaus machbar und nachvollziehbar aus dem Sinne der Plattformen, aber ob es mehr im Sinne der Werbetreibenden und der Marken ist, da hat ein ganz großes Fragezeichen.
Gelegentlich darüber, ne, Michael, über diese Frage, dass eben, wenn es so viel einfacher in Anführungszeichen wird, eben Medien zu erstellen, die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass viel mehr Medien erstellt werden. Und dass deswegen natürlich man gegen diese wachsende Lautstärke, die dann da voraussichtlich sein wird, ne, oder ja, kann man ja jetzt schon feststellen, dass es so ist, wie kommen wir dagegen an? Also was macht denn jetzt aus deiner Sicht, wo du ja kein Kreativer bist, auf deiner Visitenkarte steht nicht Kreativer drauf, du bist natürlich auch ein Kreativer, aber was macht denn jetzt tatsächlich diese Eigenheit, die Marken ja irgendwie brauchen. Wie kann man die denn bewahren aus deiner Sicht? Was tust du, um den Kreativen in deinem Unternehmen Mut zu machen, Unterstützung zu geben und so weiter? Wie passiert das?
Also ich sehe ehrlich gesagt eine riesengroße Chance für kreative oder markenführende Menschen, denn wir werden eine Flut oder haben ja jetzt schon eine Flut von mediokren Inhalten und es wird noch schlimmer, noch viel, viel größer werden. Und auch noch, was du gerade gesagt hast, die Spezialisten seiner Domäne zu sein, zu beurteilen, was ist denn gut und was ist sehr gut. Das ist eine Kompetenz, die wird immer rarer werden, vor allem auch, wenn junge Menschen nachkommen, die das vielleicht gar nicht mehr so gelernt haben. Insofern ist es meines Erachtens eine große Chance, wirklich Domänenexperte zu sein. Und das auszukitzeln und dann vielleicht auch, du hast es vorher Human Enhanced genannt, ich nenne es immer Veredelungsprozess, ne? Zu schauen, wie kann ich es schaffen, mit meiner menschlichen Kompetenz aus dem, was mir eine KI liefert, das mag gut und auch sehr gut sein, trotzdem eben das zu machen, was nachher über der Wasseroberfläche ist und wahrnehmbar ist und auch nachhaltigen Nutzen erzeugt. Denn das, glaube ich, wird die KI in der Form nicht können, weil Kreativität und auch Marken leben ja nicht nur von der Perfektion und von der Berechenbarkeit, sondern auch von der Imperfektion und von vielleicht auch von Widersprüchen und Überraschungen. Und da glaube ich, dass das so das menschliche Salz ist, das da oben draufkommt. Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt. KI, das sehen wir ja auch an Benjamins Albumbeispiel, suggeriert uns ja, dass die Welt ergebnisorientiert ist, dass es nur um das Ergebnis geht. Ich glaube, ein kreativer Prozess und ein Prozess der Markenführung hat der Weg dahin eine ganz, ganz große Rolle. Und diesen Weg nimmt uns ja die KI. Ja, und ich glaube, dieses zu verstehen, dass ein Weg ganz besonders wichtig ist, nicht nur das Ziel, wenn es um Marken geht. Ich glaube, das ist etwas, was vielleicht die Kreativen wieder viel, viel wertiger machen kann oder ihnen viel, viel mehr Bedeutung beimessen kann, als es vielleicht momentan der Fall ist.
Ja. Wenn wir, du bist ja auch schon in etwas seniorem Alter jetzt kommen ja junge Menschen nach, die kommen in die Agenturen, in die Kreativabteilungen rein und was raten wir denen, was sie eigentlich jetzt tun sollten, weil wir hören das ja anderthalb und es ist ja überhaupt nicht überraschend, wenn man darüber nachdenkt, ist es evident, dass ja insbesondere die jungen Menschen eigentlich jetzt Probleme haben oder jedenfalls gechallenged werden, weil ihre Arbeiten, die sie üblicherweise am Anfang einer Berufslaufbahn machen, halt oftmals so überschaubar komplex sind, die man tatsächlich vielleicht wegnationalisiert. Ne? Von Hochformat aufs Querformat machen, das kann eine Maschine ziemlich gut. Ne? So, aber das waren ja die Weisen, wie junge Menschen gelernt haben, worauf es eigentlich in Agenturen ankommt und dann allmählich in diese Senioritätspyramide hineinwachsen konnten, an deren Spitze du dich jetzt schon befindest. Wie kommen wir klar damit? Wie kriegen wir junge Menschen so positioniert, mental, aber auch von den Skills ganz praktisch, dass sie jetzt da in dieser Welt irgendwie zurechtkommen?
Naja, erstmal sind junge Menschen, also diese super wichtig auch für Agenturen, weil let's face it, also es geht um Taste irgendwie, um menschlichen Taste und was die Maschine ja nicht haben kann. Der kann von allen Seiten kommen und gerade die jungen Leute kommen auch mit einer ganz anderen Offenheit dafür, auch für KI rein und nutzen das auch viel integrativer und ganz normal jeden Tag und dann kommen die, gehen auch ganz anders daran, die prompten auch ganz anders, die haben einen ganz anderen Zugang dazu. Das heißt, ist es schon wichtig, dass die damit arbeiten, aber sie müssen eben nicht mehr wie wir. Also klar, es ist eine Expertise, musst du dir aufbauen, aber die musst du nicht unbedingt aufbauen, dass du nächtelang da irgendwelche Pappen aufgezogen hast oder Typus mit Letter-Setter aufgeklebt hast und so, sondern du musst einfach nur damit umgehen und damit lernen und dann auch einen Mentor haben, wo du sagen kannst, guck mal, ach, das hat mir was gebracht. Also diese Interaktivität wieder zusammenzukommen und auch zu lernen in Meetings. Warum wurde eine Idee jetzt gut bewertet und schlecht bewertet? Das heißt, da geht es darum, dann wieder zusammenzuarbeiten. Aber dann kommen da plötzlich auch von ganz neuen Seiten, so wie auch in der Maschine ja selber, plötzlich so Sachen, sagst, oh, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Diese Gedanken habe ich gar nicht, weil die aus einem ganz anderen Background kommen, ganz anders kulturell aufgewachsen sind. Und wichtig ist nur, dass man den Spaß dabei behält, dass man zusammen eben Young Creativity eben zusammenfasst und dann eben die Maschine wirklich nur nutzt, um das Ganze nochmal bisschen performanter zu machen und auch natürlich zu skalieren und eben für die repetitiven Aufnahmen nutzt, dass man mehr Zeit hat für diesen kreativen Prozess und diese Reibung. Weißt du, das ist ja das, was passiert. In der Diskussion, Reibung, dadurch entsteht Wärme. Und das hast du nicht, wenn du es einfach nur in eine Maschine reinnimmst und dann nimmst du die Sachen, die rauskommen, die ersten drei und haust es raus.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ich erlebe es ja so, dass viele junge Menschen eigentlich erstaunlich kritisch gegenüber AI stehen. Also man kann es ja auch auf den Social Media Plattformen sehen, dass da eigentlich eher so ein Backlash irgendwie zu beobachten ist, der also gerade von jungen Leuten kommt. Erlebst du das auch bei dir in den Teams?
Naja, also klar, es geht dir natürlich sehr viel auch um Seele und um Purpose, und das hat dir die Maschine ja erstmal nicht, eine Seele. Aber wenn du mit ihnen arbeitest, ist meine Erfahrung, dass sie das auch embracen, also umarmen und zu sagen, ey, das kann ich ja noch kreativer sein, ich kann noch mehr ausprobieren, ich kann noch mehr testen, ich kann noch mehr visualisieren schnell, und das bringt mich wieder auf neue Ideen. Aber wenn man darf eben auch ganz klar denen nicht sagen, pass auf, die Maschine wird das jetzt alles übernehmen für dich und mach das einfach, und das ist eben seelenlos, und das ist halt so, Performance geht über Persönlichkeit, finde ich eben nicht, ne? Also Performance ohne Persönlichkeit ist total sinnlos, und ich glaube an diese kreative Intelligenz. Aber wenn man mit denen dann arbeitet, merkt man schon, und dann auch argumentiert, warum eine Idee gut ist oder warum das besser ist, warum es auch manchmal gut ist, überhaupt keine KI einzusetzen und wieder auf Craft zu gehen und auf Taste zu gehen, dann sind sie voll dabei, meiner Meinung nach. Also meine Erfahrung.
Thorsten, bei deinen Kunden, die dich jetzt nicht mehr als Fotograf buchen, sondern als Agenturkonstrukt, siehst du da eine Veränderung in der Wertschätzung von kreativer Arbeit? Also, dass sie dann sagen, Mensch, toll, dass Herr Rother, dass sie uns jetzt auch das Jingle machen und den Podcast schon und alles fix und fertig, und dann wirst du doch eigentlich eher so ein Executor, als dass die sagen, was für eine geile Jingle-Idee, da möchte ich nächstes Mal wiederkommen und mir einen neuen nochmal Jingle machen lassen oder so. Wie hat sich das verändert aus deiner Sicht?
Also bei mir hat sich das insofern verändert, dass meine alten Kunden sich zwar haben über KI aufklären lassen von mir, was denn so möglich ist, das sowohl in die kreative Richtung als auch in die Richtung. Und mein Problem oder beziehungsweise die größte Aufgabe war, mir erstmal Kunden zu suchen, die überhaupt bereit sind, mit KI wirklich nachhaltig zu produzieren. Mhm. Das ist bei aller Diskussion für mich als Kreativer gerade die größte Herausforderung. Das heißt, ich musste wieder Klinken putzen. Das heißt, die ganze Etablierung, die ich in der Werbewelt habe oder hatte, kann ich zwar für einen neuen Kunden mitnehmen und sagen, gucken Sie mal, was ich für tolle Sachen gemacht habe, aber im Grunde stehe ich wieder ein bisschen am Anfang. Und wenn ich dann aber jemanden gefunden habe, der sagt, Mensch, das finde ich jetzt aber spannend, das machen wir, und das Angebot auch angenommen wurde, dann sind sie sehr offen und lassen einen auch machen. Und dann merkt man, okay, das wird die nächsten Jahre auch noch so bleiben. Wenn du als Kreativer bestehen willst, dann musst du diesen Change-Prozess einfach durchlaufen und auch wirklich hart dranbleiben. Das hat ein bisschen was davon, wie ich früher angefangen habe. Das war genauso. Wer kennt einen? Du musst mit deiner Mappe rumgehen und deine Sachen zeigen. Und genauso zeige ich heute meine Cases halt auch.
Ja, aber die Frage, also das finde ich.
Auf der anderen Seite ist es auch sehr bereichernd.
Mhm. Nee, das finde ich super. Und also diese Art von Geschäftsentwicklung und so weiter, klar, die musst du machen und da musst du dich positionieren etc. Aber was mich halt interessieren würde, ist, was denn sind die Leute sind doch früher zu dir gekommen als Fotograf und haben gesagt, der kann was ich eigentlich nicht kann. Ja, so, der hat ein bestimmtes ästhetisches Verständnis offenkundig, und klar, er weiß auch, wo der Auslöser ist und wie man die Lampen da setzt und so weiter. Ne? So, und ich frage mich halt ein bisschen, ob die Leute das heute immer noch von dir abfragen oder ob sie sagen, ach weißt du, das ist irgendwie der Kreativität, I don't know, hauptsächlich der Preis stimmt und du eigentlich eher so ein, verstehst du, ein ganz anderes Verständnis irgendwie bei denen oder eine ganz andere Wertigkeit bei denen hast, als die zuvor da war. Beobachtest du sowas oder
Peter, wenn ich jetzt nur noch als Fotograf sozusagen rangehen würde und sage, ja, ich mache jetzt das, was ich als Fotograf mache, mit den üblichen Tools, dann wäre das zu wenig. Dann würde man mich nicht buchen. Bei mir liegt es daran, dass ich ein breites Spektrum an KIs orchestrieren kann und daraus sozusagen ein neues Format forme und das den Menschen in den Unternehmen verkaufe und auch den Mehrwert aufzeige, in welcher Geschwindigkeit wir heute unterwegs sind und was sie dann natürlich auch für ihren Invest bekommen. Da muss man dazu sagen, das wurde auch gerade schon mal angesprochen, ich mache nicht alles 100% mit KI. Die KI arbeitet zum Beispiel im Bereich Musik vor. Dann bekomme ich schon ein Produkt raus, wo ich sage, okay, kann man was mitmachen. Und dann kommt das aber bei mir sozusagen nochmal in das Mastering, wo ich noch Dinge drunter lege, Töne verändere, andere Sounds drunter lege. Und dann wird daraus sozusagen ein Produkt.
Cool.
Ich würde gerne Benjamin noch mal reinholen, ein bisschen mehr in die Diskussion. Und das ist ja eine seit ewigen Zeiten laufende Diskussion. Was ist wichtiger, Kreation oder Media? Ne? So, so. Und jetzt, wie ist deine Sicht jetzt darauf, wo du ja so ein Automatisierungstool baust, wo ja Media und Kreation beides irgendwie umfasst wird? Sag mal.
Ja, ich sag mal so, was ist denn eigentlich erfolgreich und was ist kreativ? Ne? So, wenn das Kreatives erfolgreich ist, dann bekomme ich davon Resonanz. Resonanz bedeutet, Menschen finden das toll, klicken, schauen sich die Filme an, wie auch immer. So, und was wir natürlich bewerkstelligen, dadurch, dass wir einen datengetriebenen Ansatz haben, ist, dass wir also Erfolg messen. Und wenn wir heute Inhalte generieren, sei es von den Menschen, sei es von der Maschine, und am Ende feststellen, dass ein Inhalt erfolgreich war, weil er zu einem Klick geführt hat, zu einem Kauf, zu einem Interesse geführt hat, dann ist das doch die Währung am Ende, die wir tatsächlich haben. So, und die Frage ist also, wie zielgerichtet kann ich Inhalte erzeugen? Wir möchten mal kurz zu dem sagen, was Thorsten gesagt hat und auch Michael. Man hat immer dieses Missverständnis, ich drücke auf den Knopf bei der KI und da kommt was Fertiges aus. Es kommt etwas raus, was ich quasi in meinen Postprozess einarbeiten muss, im Zweifel, ja, wenn es was Komplexeres ist. Und das ist nichts anderes, als dass ich sage, etwas, was Monate gedauert hat, dauert nur noch Wochen. Etwas, was vielleicht Wochen gedauert hat, dauert noch Tage. Und was ein Tag dauert, dauert vielleicht eine Stunde. Aber da ist noch Aufwand dahinter. Ja, und dieser Veredelungsprozess, das Wort ist ja gefallen, das ist ja das Entscheidende, wo ich sage, ich kann meine Expertise reingießen und daraus aus was Gutes, was Exzellentes machen. Die Frage, die ich nur manchmal stelle, ist, wie exzellent muss etwas sein, damit es erfolgreich ist? Und das werden die entsprechenden Zahlen und die Messdaten eben zeigen. Also was treibt eigentlich tatsächlich Erfolg am Ende an, ne? Welche Inhalte. Und das ist das Spannende, weil wir das nicht nur messen, sondern durch KI wieder auswerten. So, und dann der KI zurückführen und sagen, das hat den Menschen besonders gut gefallen. Ne? Und da ist es der KI egal, ob es von KI kam oder von einem Menschen. Und jetzt kommt auch ein anderer Aspekt hinzu, der noch viel wesentlicher die gesamte Branche verändern wird. Wir haben auch gar nicht darüber gesprochen. Momentan sagen wir, es gibt ein kreatives Asset und es gibt den Menschen, der das bewertet und einliest und verarbeitet und dann hoffentlich sich freut oder auch nicht freut. Aber wir
Benjamin, du bist irgendwie, dein Ton ist weg.
Benjamin, ich hab ihn gemutet, weil das interessiert mich jetzt nicht, was er sagt.
Ah, das ist klar. Okay,
vielen Dank. KI, bitte, mach den Ton.
Mach euch den Punkt.
Alles gut. Bevor Arno dich gemutet hatte.
Ja, danke, Benjamin. Tschüss dann. Das war sehr nett.
Ja, aber es gibt mal eines. Ja, es wird. Seht ihr bei Google AI Search, ihr seht es bei Agenten, die für andere einkaufen, ihr seht es bei Buchungssystemen, die mittlerweile Agenten losschicken. Die Frage wird irgendwann sein, wer bewertet eigentlich noch Inhalte, wer geht auf Webseiten, wer liest überhaupt noch Media ein? So, und wenn ich heute einen Agenten habe, der das für mich einliest, kuvertiert, zusammenfasst und mir dann ein Ergebnis liefert, dann bewertet KI am Ende Kreativität, nenne ich Kreativität, Relevanz. Das ist es am Ende, ja. Und das ist natürlich dann ein Riesenproblem für die Welt da draußen, die aus sozusagen Bilder und Texte für Menschen produziert, die auf einmal dann einen Filter erleben, das ist die KI, die das dann wieder zurückgibt, was die KI als Einschätzung hat, was für mich relevant ist. Deswegen brauchen wir Systeme, die so stark lernen, dass eben eine KI doch entscheiden kann, was ist relevant und damit vielleicht auch, was ist Kreativität, um an den beiden Seiten besser zu werden.
Ja. Also eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen bei der Mediasache bleiben und die ganzen Machine-to-Machine-Kommunikation erst im nächsten Schritt besprechen, aber jetzt können wir das ja in einem Rutsch vielleicht machen. Ehe jetzt Arno gleich, der kann sich jetzt warm laufen sozusagen, ja. Aber dann könnte doch vielleicht Michael mal hier noch so eine etwas vermittelndere Rolle einnehmen. Und Michael, erzähl uns doch auch mal ein bisschen aus deiner Sicht, was ist wichtiger, Media und oder Kreation? Hat sich das verändert, dieses Verhältnis? Kannst du darüber noch mal ein bisschen was sagen? Und dann darfst du gerne auch Richtung Machine-to-Machine-Kommunikation das dann erweitern.
Ja. Also ich befürchte, dass die Medienplattformen durch diese Möglichkeiten der Automatisierung, die auch Benjamin besprochen hat, nur noch eine größere Bedeutung geben und sich das Gewicht verschiebt. Ich halte das aber für falsch, ehrlich gesagt. Ich halte das deshalb für falsch, weil diese Plattformen, auch das, Benjamin, was du gerade geschildert hast, natürlich vor allem nach den Kriterien Performance messen, die zu einem Klick oder einem Video anschauen auf dieser Plattform führt. Und die Frage ist, ob dieses Set an KPIs, die du hast, überhaupt ausreichen, um eine Marke ganzheitlich zu erfassen. Und ich glaube eben nicht, dass Marken nur davon leben, dass sie kurzfristig an diesem Point of Sale performen, sondern dass sie auch ganz andere Dinge auslösen, Emotionen auslösen, langfristige Bindungen. Und die Frage ist, ob ich das letztlich am Schluss alles messen kann auf diesen singulären Plattformen. Da habe ich zumindest ein Fragezeichen, wenn nicht sogar Zweifel. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, wir diskutieren ja jetzt momentan immer Kreativität, als ob es nur eine Art gibt. Es gibt ja ganz viel Kreativität, wo vielleicht genau das der richtige Weg ist. Ich will einen schnellen Absatz auf den Plattformen haben. Ich will aber vielleicht auch, also ich glaube nicht, dass eine Marke wie Apple nur über Messung von Performance iPhone-Verkäufe funktioniert. Es mag andere Marken geben, wo vielleicht das genau der Fall ist. Und ich glaube, wir müssen da ganz anderen, viel differenzierteren Kreativitätsbegriff finden. Wir haben in Deutschland 28.000 Agenturen. Wenn jede Agentur jedes Jahr 5-6 Kampagnen herstellt, haben wir 100.000 Kampagnen. Da sind wahrscheinlich 95% davon sind mittelmäßiges Zeug. Und da reicht vielleicht völlig aus, was die Maschine macht. Aber es gibt halt Bereiche, wo das nicht ausreichen wird. Ne? Und insofern habe ich die Befürchtung, dass es dort eine Verschiebung gibt hin zu den Plattformen, wo es erstmal um die schnelle Performance geht. Ich glaube aber nicht, dass es der richtige oder der allein richtige Weg ist.
Ja, vor allen Dingen, wenn man mal betrachtet, was eben auch Direct-to-Consumer-Marken in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben, das ist ja total verrückt, ne? Also das machen die ja ohne Marke, aber durch Kundenbindung dann insbesondere, also das ist natürlich eine ganz andere Perspektive oder ein ganz anderer Ausgangspunkt, von dem man da ausgeht. Arno, Direct-to-Consumer ist alles Dreck und sag's uns.
Ja. Nein, natürlich bin ich natürlich ein Feind von diesen KPIs, Zielverdrängen, langfristige Markenführung. Weißt du, also wir waren als Werber, sind wir ja immer Menschen gewesen, die inspirieren. Und eben genau, it's the world six, Zach. Also mach genau das Gegenteil. Und wir sollen Sachen machen, die diesen Stopper sozusagen sind, die sagen, Mensch, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass ich blaue Hemden gut finde. Aber wenn du nur noch grüne Hemden ausgespielt kriegst, weil du grüne Hemden mal eingeklickt hast und dann gar nichts anderes mehr siehst, dann ist das irgendwie nicht inspirierend und das ist meiner Meinung nach verflacht auch das Markenimage dann, wenn nur noch so performante Memes ausgespielt werden, weil die eben gut getestet haben, kurzfristig, weil langfristig meiner Meinung nach sollte nicht der Algorithmus das Markenbild bestimmen, sondern das sollten noch Menschen machen und deswegen darum geht's ja auch, dass wir eben diese Marken langfristig führen und es uns nicht verdrängen lassen durch kurzfristige KPI-Ziele, meine Meinung.
Und das kann eine AI nicht machen, Marken langfristig führen?
Also nicht. Das führt uns in die Frage hinein. Warte kurz, Arno. Ja, es führt uns in die Frage hinein, was sollte auch künftig AI niemals tun?
Ja, so, jetzt sagst du vielleicht Markenführung, langfristige Markenführung oder was, ich will das dir nicht im Mund legen, aber
ich sage, KI muss dienen und nicht umgekehrt. Ich glaube, Marken sollten Tonalität, Haltung, Ästhetik und Purpose vorgeben. Und das sollte man nicht der Maschine überlassen.
Und das kann eine Maschine nicht? Du glaubst nicht, wenn ich jetzt mir Mühe gebe und in einem iterativen Prozess mit irgendeinem LLM, ChatGPT oder irgendein anderes versuche, irgendwie das die wichtigen Fragen der Markenführung zu definieren und so weiter. Das geht nicht, meinst du?
Sie kann das ja sehr gut imitieren und versuchen nachzubauen, aber ich glaube, dass diese richtige Seele einer Marke haben halt die Macher dieser Marke und die sollten sie auch hüten und sollten dem nicht die schnell verkaufen. Ich glaube das nicht, dass so, also sehr gut nachgemacht, wie sie alles gut nachmachen kann, aber nicht originär und nicht menschlich relevant, meiner Meinung nach.
Ja, ich glaube, da kommt noch ein ganz anderer.
Warte kurz, Michael, wir wollen Arno noch ein bisschen mehr ärgern. Also eine wichtige landläufige Definition von Kreativität ist ja etwas Neues, was Sinn macht. Also nicht neu per neu, sondern etwas Neues, was in einem Kontext Sinn macht. Ne? So, Und jetzt würde ich denken, also diese Frage, ist etwas sinnhaft oder nicht, das können vielleicht Maschinen aufgrund der viel größeren statistischen Datenpunkte, die sie da irgendwie bearbeiten, können ja vielleicht noch besser beurteilen als Menschen. Ne? So, das würdest du, dem würdest du widersprechen, oder?
Ja, ich meine, also genau, wie du schon sagst, die Maschine kann eben nicht neu. Also sie kann den Canvas nicht verlassen. Also sie würde nie ein Bild, einen Rahmen auf den Boden legen, so wie Jackson Pollock, und dann plötzlich Farbspritzer draus machen, als neu, wenn es das noch nicht gegeben hat. Nur wenn es das schon mal gegeben hat. Und ich bin der Meinung dafür, wir sollten mehr diesen Canvas brechen und neue Sachen machen, die erstmal vielleicht strange daherkommen, aber dann auch wieder was Neues, neue Energie freisetzen und auf Marken wieder nach vorne bringen. Weil wenn alle immer das Gleiche machen und es geht nur um Performance, dann meiner Meinung nach ist das dann nur performant und aber nicht wirklich wirksam und nicht relevant.
Okay, so, dann ist Michael, du hatte dich unterbrochen. Sorry, aber ich wollte einfach Arno noch ein bisschen springen sehen.
Ich will gar nicht auf den Punkt rumreiten, kann KI neu, kann KI nicht neu, kann ich nicht beurteilen. Mir geht es um was jetzt anderes. Es geht ja nicht nur um, was kann die KI, sondern auch, was soll die KI, was geben wir nicht. Geht ja nicht nur um die Frage der technischen Machbarkeit. Und wenn wir die letztendliche Verantwortung für die Führung von Marken komplett der KI überlassen, dann werden wir verlernen, was die Qualität einer Marke ausmacht. Und irgendwann wird nur noch die Maschine können. Das heißt, die jungen Menschen, die da nachkommen, werden dann irgendwann gar nicht mehr in der Lage sein zu beurteilen, ist das, was die Maschine macht oder gut. Wir in dieser Übergangsgeneration können das vielleicht, weil wir es auch ohne KI können. Aber wir müssen ja uns ja diese Fähigkeit beibehalten oder sich sogar vielleicht ausbauen, als Mensch den Unterschied zu machen. Denn sonst wird uns das ja komplett übernommen, abgenommen und damit meines Erachtens auch zu einem gleichmacherischen Brei irgendwann, weil dann irgendwann das Überraschende fehlt. Also für mich hat das auch was damit zu tun, welche Rolle wollen wir spielen und nicht nur, was kann die KI, sondern was wollen wir ihr denn überhaupt geben? Die Frage muss man mal stellen.
Ich hatte ja Arno schon gefragt, was macht er, um juniore Menschen da in der Agentur irgendwie nach vorne zu bringen? Er hat gesagt, ich motiviere die, total verrückt zu denken und so weiter. Ne? Und Michael, was machst du denn bei dir in der Agentur, um jungen Menschen, um genau dieses Ausbluten, können nur noch die Alten können, dass die Jungen haben keine Ahnung. Wie versuchst du das bei dir in der Agentur zu verhindern? Insgesamt haben wir ja, glaube ich, darüber haben wir auch da GWA-Kontext immer wieder gesprochen. Also ich meine, ist klar, wir werden wahrscheinlich eher weniger Menschen brauchen, um den gleichen Output zu erzeugen. Ja, so. Jetzt kann man hoffen, dass die Menge des Outputs wächst und dadurch auch die Menge der Menschen ungefähr gleich bleibt. Aber es wird natürlich einen Transformationsprozess geben. Ne? So. Und wie verhinderst du bei dir in der Agentur, dass nur die Zitronen da bleiben und die richtig guten, die Mangos, nicht weggehen? Wie schaffst du das?
Nein, im Prinzip genau letztendlich durch diese Haltung, dass wir sagen, dass die richtig Guten in Zukunft den Unterschied machen, weil ich glaube, dass die Automatisierung ja vor allem dann, wenn eine gute Idee da ist und ich muss die in zig Sprachen übersetzen oder ich muss, was weiß ich, zig Copytexte schreiben, da habe ich ja gar kein Problem, wenn dann Automation, also da habe ich ein automatisierbar Herz greift, da macht es ja auch genau Sinn. Die Fragen, und deswegen glaube ich, ist es eine Frage der Wertschätzung dieser Menschen gegenüber und der Klarheit, welche Rolle sie in Zukunft haben und der Klarheit, welche Rolle KI für sie spielen kann. Und ich glaube, das große Thema, was man den Leuten beibringen muss, was wir auch in der Agentur versuchen, ist, dass sie ein ganz wertvolles und unfassbar mächtiges Tool haben, dass es am Schluss aber trotzdem geht, selbst Experte oder Expertin in seiner Domäne zu bleiben. Und wie will denn jemand, der jetzt anfängt, Texterin oder Texter zu werden, beurteilen, was ein guter oder ein schlechter Text ist, wenn ich es nicht auch gelernt und erfahren habe, wenn ich mir das nicht bilde und wenn ich mich nur auf die KI verlasse? Und ich glaube, wir müssen den Leuten beibringen, es reicht nicht, KI-Expertin zu sein, auch in der Zukunft nicht, sondern ich brauche immer auch eine Domänenexpertise. Das ist auch für die ganze Lehre, glaube ich, super wichtig, dass wir das nicht vergessen.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist bei mir an der Hochschule ja auch ein Thema. Ne? Die meisten etwas ungebildeten Kolleginnen und Kollegen, die würden sagen, ja klar, jetzt müssen wir irgendwie ganz viel KI machen an der Hochschule, damit die dann alle KI lernen. Und ich würde halt sagen, wir müssen genau das Gegenteil davon machen. Wir müssen die Leute irgendwie in Kartoffeldruck und mit Pinseln und in Ausstellungen schicken und denen echte Bücher um die Ohren hauen, weil KI macht ja KI. Ne? Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe als Mensch ist auf jeden Fall das Komplementäre. Und das müssen wir irgendwie lernen. Ne? So, aber es ist natürlich problematisch, weil in Agenturen ja häufig eben die Junioren natürlich auch nicht unerheblich zum Umsatz und zur Marge beitragen, indem man sie billig einkauft und ihnen Sachen verkauft, ne, und Sachen verkauft, die sie irgendwie billig produziert haben. Also deswegen ist es Ja, eben, genau. Sag mal, Benjamin, jetzt nochmal dich dazu geholt. Wie würdest du denn sehen, dass man jetzt irgendwie junge Menschen ausbilden und befähigen kann, in dieser KI-Welt sozusagen im Marketing irgendwie gute Leistung zu erbringen?
Oh. Ja, ich glaube, also erstmal kann es ja wirklich nicht schaden, das Handwerk zu verstehen. Ne? Das ist auf jeden Fall Teil der Wahrheit. Es gibt quasi, wenn man sagt, man ist Domain-Experte, dann heißt es auch, ich habe Expertise angehäuft. Ja, und die kann ich durch praktische Erfahrung und vielleicht auch eine gewisse Theorie vielleicht mir aneignen. Aber dann muss ich es in der Lage sein, KI an der richtigen Stelle zu nutzen, um den Inhalt auch zu bewerten. Also ich muss derjenige sein, der versteht, was ich reingebe, ne, shit in, shit out. Ich muss das Richtige reingeben, um das Richtige rauszubekommen. Und da muss ich verstehen, was ist das Richtige? Was muss denn da rauskommen, ja? So, und dafür brauche ich Wissen. Jetzt ist es aber so, dass auch das Lernen sich verändert durch KI, ne? Also ich habe zum Beispiel, wenn ihr Notebook LM euch anschaut, wo ihr einen Podcast generieren könnt, aus all den Skripten, die ihr da kennt. Das sind ja Sachen, da hätte ich vor vielen Jahren, hätte ich ja mich geträumt vor, ne? So, dass ich Mindmaps erzeugen kann. Das heißt, die Frage wird eher sein, wie kann ich heute Wissen durch KI so bereitstellen, dass ich es viel schneller aufnehmen kann, dass ich die Relevanz von Informationen besser verstehe. Und das ist eine riesen Herausforderung für den Lehrkörper, weil ganz ehrlich, was ich und mein Bruder ist Professor, was ich da sehe, was da quasi an Wissen vermittelt wird momentan, dann ist das noch relativ statisch, ne, aufgrund der Ausgangssituation. Das darf es aber nicht mehr sein. Schaut mal nach China, wie es da gerade abgeht, ja, wie viele Patente da erzeugt werden, wie viele Informationen da verarbeitet werden, jeden Tag. Wir schauen nach USA. Wir sehen in Europa, glaube ich, gerade ein bisschen so wie der Pferdekutscher auf das Auto. Ne? Und natürlich hat eine Pferdekutsche einen großen Mehrwert zu dem Zeitpunkt, wo es noch viele davon gab. Aber ich glaube, wir müssen uns gewöhnen daran. Ne? Auch ein Auto wird von Menschen gefahren, aber es hat halt einen hohen Anteil von Automatismus. Und ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen und herausfinden, was es für uns in der Zukunft bedeutet und dann die jungen Menschen darauf gezielt ausbilden. Und das passiert aus meinem Verständnis heraus gerade nicht. Und als nicht einen Studiengang umzubenennen und ein paar Fächer reinzuwerfen, ich glaube, das gesamte Lernen verändert sich gerade massiv. Ja, was wäre jetzt mein Rat? Macht beides. Ich würde mal sagen, so 40-60. 40% Investment wirklich in die Core-Fähigkeiten, 60% wirklich dann KI zu verwerten und Ergebnisse zu definieren. Ich würde 40-60 verstehen, ja, nicht andersherum. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, jetzt war ich wieder mute, es gibt ein Defizit in Deutschland hinsichtlich dem Grundverständnis von KI, weil sehr viele Ängste mitschwingen, sehr viele, falsche Ideen, was es machen wird, ne, apokalyptische Ideen. Ich glaube, davon muss man sich loseisen. Ja. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist der, wir müssen noch besser verstehen, was es für uns bedeutet und es in den Arbeitsalltag an den richtigen Stellen zum Einsatz zu bringen, weil auch dann verstehen wir, wie wir es kontrollieren. Und nicht aus Unverständnis heraus Angst zu erzeugen, um es nicht einzusetzen. Das macht genau die falsche Richtung aus. Ja.
Ja, nein, das sind ja die Angstprediger meistens, die keine Ahnung haben. Ne? Weil sie, die Angstpunkte, die da genannt werden, sind ja überhaupt keine Probleme. Und die eigentlichen Punkte, die einem Sorgen machen könnten, ja, die werden häufig gar nicht thematisiert. Wir haben nur noch ganz wenig Zeit und im Grunde genommen ist es totaler Harakiri, jetzt Thorsten noch mal ein ganz anderes Thema zu machen, aber ich mach's trotzdem. Thorsten, du bist vom Fotografen zur Alleinwerbeagentur geworden, aber es geht immer noch darum, echte Medien zu erzeugen. Kann ich erwarten, dass du in einer Machine-to-Machine-Kommunikation demnächst irgendwie die APIs auch kreativ ausgestalten wirst, die deine Kunden brauchen, damit Kaufentscheidungen durch die Bereitstellung guter Daten berücksichtigt wird? Oder ist es so, dass du weiterhin drauf traust, dass echte Medien das sein wird, was letztendlich entscheidend ist?
Also ich bin davon überzeugt, dass alles, was ich heute mit KI mache, auch von der KI irgendwann eingeholt werden wird. Sie wird es weiter adaptieren können. Das heißt, ich werde immer weiter rennen müssen, um weiter Kunden zu generieren. Und womit ich mich im Moment beschäftige, ist das, was ihr auch gesagt habt mit der Automatisierung. Wenn jetzt so und so viel Content ausgespielt wird, also wenn eine völlige Flut entsteht, wie wird damit umgegangen? Das heißt, Automatisierung versus Sortierung oder Kuratierung. Was wird dann noch durchgelassen? Und danach müssen wir uns dann auch richten, was zu produzieren ist. Und ob das dann von mir noch produziert wird oder von einer Orchestrierung oder von der KI selbst, mag ich heute noch nicht sagen.
Ist klar. Also ich glaube, wir sind zum Ende gekommen. Jetzt kann jeder noch kurz einen hoffnungsvoll stimmenden Satz oder auch was Dystopisches sagen. Es darf nur ein Satz sein, weil sonst landen wir nicht auf dem Punkt. Wir starten mit Arno. Hoffnung, Dystopie.
Ich habe Hoffnung, man darf sich technisch nicht entmutigen lassen, meiner Meinung nach, sondern muss die kreative Tiefe als Premium-Gut verteidigen. Das ist mein Satz.
Cool. Michael?
Hoffnung und vor allem Chance. Nee, ja. Chance. Also ich sehe unfassbare Chancen. Ehrlich gesagt auch das, was sich unsere Agentur, unsere Industrie in vielen Jahren verbaut hat, wieder aufzubauen, nämlich wirklich den Unterschied am Schluss zu machen, durch das, was wir können, originäre Dinge zu schaffen und sie dann meinetwegen zu automatisieren mit KI, alles super. Und da sehe ich ganz viel Hoffnung für Differenzierung für uns.
Benjamin, bei dir sowieso Hoffnung. Du bist schon wieder gemutet. Das minimiert die. Das
ja, ich heb's auf.
Wie gesagt, es ist nie zu spät, einen neuen Anfang zu machen und egal, wo man sich befindet, wie alt man auch immer ist, von jung bis alt, es lohnt sich einzusteigen und daraus was Neues zu schaffen.
Sehr cool, vielen Dank euch. Wir haben eine Punktlandung gelandet, was die Zeit angeht. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, die ihr dazugeschaut habt. Ich möchte auch sagen, ich bin total hoffnungsfroh. Wir werden so geile Kreationen haben, wie wir sie noch nie gehabt haben, weil wir einfach viel, viel intensiver arbeiten können daran, weil auch in den Vorphasen, wenn es darum geht, den Rahmen irgendwie abzustecken, sehr viel intensiver gearbeitet werden kann, das auch sehr viel intensiver mit den Stakeholdern, den Kunden, den Teammitgliedern und so weiter irgendwie diskutiert werden kann. Und deswegen bin ich total hoffnungsfroh, dass wir keineswegs einen Niedergang der Kreativarbeit von Menschen haben, sondern ganz im Gegenteil eine Blüte sehen werden.
Genau. Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juli 2025. Es diskutierten Peter Kabel, KI-Experte und Founding-Partner von Cogniwerk AI, Arno Lindemann, Creative Partner bei Scholz & Friends, Michael Frank, Inhaber der Agentur Die Crew, Thorsten Rother, Creative AI-Spezialist und Generative Art Director und Benjamin Lange, CEO und Co-Founder von Ecomotion AI. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.